Audio Now.
So. Das wollte ich schon immer mal sagen. Liebe Lauscher, willkommen zum Podcast des besten deutschen Sportkommentators und von Frank Buschmann. Ach, herrlich. Ah, ja, Buschi, wir können sofort über, es läuft gerade noch, ich sehe gerade.
Wie lange hast du, man muss den Leuten mal ganz kurz erzählen, er rief gerade an und wir nehmen auf, unmittelbar nach dem EM-Finale, das gerade dramatisch im Elfmeterschießen zu Ende gegangen ist. Und er rief an und sagte, Buschi, heute das Intro gehört aber mir. Und ich wusste exakt, dass das passiert, was jetzt gerade passiert ist. Und sagte oder versuchte noch einzuwirken und zu sagen, Schmiso, aber wir nehmen ja jetzt extra direkt nach dem EM-Finale auf, weil wir on fire sind. Und lass uns bitte erst über das EM-Finale sprechen. Ja, ja. Was passiert? Er kann wieder nicht an sich halten. Und das werden wir ausgiebig diskutieren am Ende dieses Podcasts.
Ach, herrlich.
Werde ich diesem jungen Mann erklären, was er alles noch lernen muss. Ich habe übrigens 4 von diesen Auszeichnungen. Das ist noch ein langer Weg, junger Freund.
Ja, aber es ist
noch ein langer Weg.
Wir leben doch in der Aktualität.
Und ich werde auch ein bisschen aufklären.
Italien ist auch Europameister, da hilft es jetzt auch nichts, dass Deutschland sagen kann, ja, wir haben das Ding noch mehrfach gewonnen.
Ja, ja, also wenn du mich jetzt provozierst, dann erzähle ich über... Nein, ich habe mich für dich gefreut. Ich habe mich tatsächlich für dich gefreut. Mit den Folgen habe ich nichts mehr zu tun, das geht mir am Arsch vorbei. Das ist halt für den Rest Deutschlands wahrscheinlich eine Katastrophe, für mich persönlich. Mir ist das scheißegal, ich habe mich für dich gefreut. Dann hast du auch noch versucht, in der Unterhaltung ein bisschen was zu machen. Das ist ja auch, glaube ich, quotentechnisch ganz okay gelaufen bei Sat.1, ne?
Ja.
Über 11%, 11,7% Zielgruppe, ne?
Ja.
Ja. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber nicht von dir, sondern die Show. Aber das ist eine andere, das müssen wir ja nicht diskutieren. Aber es war gut. Du hast das gut gemacht. Ich habe dann allerdings irgendwann zu Ravel Bolero, Münchner Philharmoniker, umgeschaltet.
Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich auch.
Ja, ich war müde.
Spitze gegen mich gewertet. Nein, völlig in Ordnung.
Ich werte überhaupt nichts gegen dich. Ich kann das als vielleicht einer der wenigen in unserer Branche mich für andere auch mal freuen. Ich habe mich für deinen
Was habe ich denn in meiner Dankesrede gesagt? Genau das. Ne?
Dass du dich freust.
Zugeben.
Ach so, weil du meinst beim Sportjournalisten.
Dass du
ich dachte, du hättest jetzt auch
kannst.
Schon eine Dankesrede für die Einschaltquote in Sat.1 gehalten.
Habe ich auch gemacht.
Mittlerweile hältst du ja nur noch Dankesreden.
Nein, das war die erste und sicher auch letzte in meinem Leben, die ich gehalten habe.
Nein, das war lieb von dir, dass du da kurz auch an mich gedacht hast, weil die meisten wissen es ja ohnehin in der Branche und auch da draußen beim Publikum ohne mich.
Ja, komm, sag's nur.
Würde es dir besser gehen?
Ach so, ich wollte sagen, mach dich ruhig sympathisch, aber jetzt hast du leider die Kurve noch gekriegt.
So komm,
Herr Buschi, lass doch kurz den Jan Köppen abfeuern und dann reden wir wirklich. Ja. Jetzt sind wir schon warm über England.
Ich habe mich aber wirklich für dich gefreut, sowohl für den Preis als auch für den gelungenen Einstand da mit der Sat.1-Show. Ganz ehrlich, wirklich.
Danke.
So, und jetzt Herr Köppen.
Sexy. I'm sexy and I know it.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff.
Schmiso, neuer heißer Scheiß, Telefonie.
So ist es. Sim on Mobile. Da kriegst du all net flat, 8 GB Datenvolumen. Zahlst gerade mal, das geht schon bei 8,99 los und das alles ohne irgendeine Vertragsbindung. Kannst du jeden Monat kündigen und du bist im Top-D-Netz. Mehr geht nicht.
Und der Werbestar, das ist so ein Waschbär. Den haben sie in eine Ruhrpott-Kutte gesteckt und ist der Popstar jetzt bei denen. Simon heißt der Typ.
So, es ist wirklich gerade, also jetzt gerade, ihr werdet es ja auch alle gesehen haben, jetzt gerade entsteht das italienische Siegerfoto bei uns auf den Bildschirmen.
Konzentrier dich jetzt bitte auf den Podcast.
Genau, also so nah sind wir hinter dem Finale. Buschi, das, was mir jetzt als allererstes in den Kopf schießt, und ich habe einen Tweet abgesetzt, der fatal gut gealtert ist, dass der jetzt gerade meine frischeste Impression. Es ist ja sowas von England 2021, Sancho und Rashford sich nur fürs Elfmeterschießen aufzusparen und die beiden klöppeln das Ding dann an den Pfosten respektive an den Torwart. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, also gut, fangen wir hinten an. Das ist natürlich wieder bitter und natürlich erfüllt das und entspricht das wieder allen Klischees, die große Turniere in Bezug auf England hergeben. Stichwort Elfmeterschießen, du hast schon gesagt. Es ist natürlich wirklich bitter, ne? Die kommen dann eine Minute oder zwei Minuten vor Schluss rein, wirklich nur deshalb verhorsten. Dann steht da der 19-jährige Saka. Nachdem Jorginho, wo du ja sagst, Jorginho macht den, der ist so abgewichst beim Elfmeter, so der scheitert. Da hält übrigens auch Pickford gut, denn der lenkt den ja an den Pfosten.
Sensationell, so. Ja, an den Pfosten gelenkt.
Ich hab übrigens, als ins Elfmeterschießen ging, im Gegensatz zu dir, habe ich übrigens gedacht, okay, das ist klar gewonnen für Italien, weil ich ja den Pickford für maximalen guten Teetrinker halte. Das ist ja wirklich so. Ja.
Ehrlich gesagt, aber, war das auch mein ja, Gedanke. Deutlich besserer Torwart auf italienischer Seite. Mein Gedanke war aber ehrlich gesagt auch bessere Schützen auf englischer Seite. Und da habe ich mich famos geirrt.
Aber wieso? Da muss man tatsächlich, also da musst du sehen, also vor allem bei Sancho und auch dann am Ende da bei Saka, da, also ich meine, kann man jetzt immer hinterher wieder gut sagen, also als ich dem ins Gesicht geguckt habe, als der da stand, als ich wusste, und er offensichtlich auch, dass er den machen muss, damit die im Geschäft bleiben. Ey, das war wie so ein Hundewelpe, stand der da und so, also als wüsste er gar nicht, wie ihm gerade geschieht. Und also der hat mir am meisten leid getan.
Also weißt du, für mich war das Erste war in der Tat der von Rashford. Kann man jetzt auch sagen, mein Gott, Pfosten ist auch der Torwart, der macht seine endlos langen Tippelschritte, dreht einen Kreis, dreht einen Bogen, macht eine Pirouette. Der Torwart ist schon rechts weg. Ich verstehe das nicht. Warum schießt, wenn du, es gibt zwei Arten, ganz grob gesagt. Gucken, was der Torwart tut oder Harry Maguire. Wenn du Schiss hast, dann schieß ihn am besten wie Maguire einfach drauf, die Funzel. Ich verstehe das nicht. Der guckt sich den Torwart aus und will ihn dann trotzdem direkt neben den Pfosten schießen. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, er wollte ihn gut platzieren. Ob er den dann, weißt du, das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden, ob er den wirklich genau mit leichter Berührung des Pfostens da links in die Ecke schieben wollte, das wissen wir ja nicht. Mich nervt dieses verkackte Anlaufen sowieso schon immer. Meist freue ich mich übrigens, wenn die Leute dann verschießen, weil ich das einfach kacke finde. Das ist aber nur mein ästhetisches Empfinden. Wir haben, obwohl ich den Italienern, so jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack, ich habe auch 2-1 für Italien getippt. Übrigens hatte ich vor der EM, hatte ich ja auf England als Europameister getippt, deshalb konnten die das Elfmeterschießen gar nicht gewinnen. Ganz weit vor der EM habe ich mal gesagt, England wird's, weil ich nicht auf Frankreich tippen wollte, was ich hier, glaube ich, im Podcast mal gesagt habe. Ich habe es den Italienern wirklich mehr gegönnt, weil das schon auch so eine besondere Geschichte in diesem Turnier ist und der Mancini da echt Großes geleistet hat seit 2018. Aber das ist dann schon so, wenn du ein bisschen ein Sportlerherz in dir hast, mir haben dann schon die Engländer auch leid getan. Wie bitter ist denn das in Wembley? Du kannst all das vergessen machen, was sich jetzt immer weiter aufbaut. Ja, ja, es funktioniert absolut einfach nicht.
Also jetzt ist ja jedes Drama, ne? Du kriegst es nicht mal zu Hause hin. Also es war ja keine reine Heim-EM, aber es war ja fast komplett eine, muss man sagen. Du kriegst es zu Hause nicht hin. Im Elfmeterschießen kriegst du es wohl dein Leben lang im entscheidenden Moment. Ist ja nicht so, dass die verlieren ja nicht wirklich alle Elfmeterschießen, aber sie haben eben jedes verdammte Entscheidende verloren. Was ich mich halt frage, Buschi, ist, hat man es nicht auch ein bisschen verdient, wenn man die zweite Halbzeit so spielt mit einem 1-0 im Rücken? Also
ja, ach weißt du, das ist immer so, jetzt, das unterstellt ja schon wieder, dass sie es anders hätten machen können und müssen. Und dabei vergisst man dann aber das, was die Italiener gemacht haben. Die haben es nämlich in der zweiten Halbzeit ihrerseits besser gespielt. Das darf man ja dabei auch nicht ganz vergessen. Ne? Die zweite Halbzeit war Italien, das war eine andere Mannschaft. Gut, dann hat ja, wenn ich das richtig gesehen habe, hat ja England dann auch irgendwann wieder umgestellt, ne?
Ja, mehrfach. Auf ja. 4-4-2, so, dann zurück genau. auf 4-3-3. Genau. Ja.
So, aber Fakt ist mal, pass auf, komm, lass uns mal ganz vorne beginnen. Ich habe nach 2 Minuten an niemand anderen als an Deutschlands von den Sportlern gewählten besten Sportkommentator gedacht. Ich habe übrigens den schweren Verdacht, dass da ganz viele Handballer abgestimmt haben. Du Lumpenhund.
Jetzt fängt er schon wieder an, das jetzt so.
Ja, ich werde den Leuten hier nachher mal. Du, ich hab das Ding immer nur gewonnen, weil die Basketballer abgestimmt haben. nein, ist doch jetzt alles gut. Das erklären wir mal hinterher. Das schmälert doch gar nicht. So, pass auf. Ich musste aber tatsächlich schmunzeln, weil ich habe mich diesmal ein bisschen mehr mit dem beschäftigt, weil ich wirklich interessiert war, was macht der Southgate jetzt? Und er fängt ja tatsächlich mit der Systematik, Taktik an wie gegen Deutschland. Ne? Er hat da die drei Verteidiger und er überlagert auf den Außen mit sehr hochstehenden, Achtung Schmizo, Schienenspielern. Und pass auf, und nach 2 Minuten bedient der Kane, übrigens der Pass von Kane ist mir zumindest im ZDF nicht genug gewürdigt worden, der Kane, Pass raus auf Trippier und der mit dem Ball schön über die Verteidigung auf die andere Seite und da kommt Shaw, der übrigens hinten den Ball erobert hat, ja. Shaw kommt und übrigens auch kein ganz schlechter
Dropkick,
den musst du erstmal so machen.
Sau schwer.
So, ja. Und dann habe ich mich gefragt, und das kann nur einer zumindest bundesweit, wenn nicht gar weltweit erklären. Hat der Maguire diesen miserablen Rückpass auf den Pickford, der zum Eckball der Italiener führte, absichtlich so gespielt?
Hat er nicht. Es gibt ja den koordinierten Fehlpass sozusagen, um einen Pressing-Moment auszulösen. Bei Eckbällen ist mir das nicht bekannt, ehrlich gesagt. Nein, aber ja. Geil, wie die das Ding fahren, ist sensationell. Ja. Du hast schon gesagt, der Pass von Kane. Ich habe nämlich das Gefühl, eigentlich will Walker ihn haben, als er durchstand. Mhm. Ich bin mir kann auch sein, dass Walker anzeigt, hier Pass rüber zu Trippier. Ich dachte eher, will ihn selber haben. Kane spielt exakt den richtigen Ball. Walker macht einen riesen Laufweg. Der Trippier kann ja nur deswegen frei flanken, weil sein Innenverteidiger ihn überläuft. Ja. Das ist natürlich eine Riesenwucht, wenn du so einen körperlich starken Rechtsverteidiger hast. Das ist Walker ja eigentlich, dass du den innen spielen lassen kannst. Und das sind eben diese Vorzüge von einer echten Dreierkette, die ich dann doch geil finde. Da kann sich der dritte Innenverteidiger nämlich wirklich mal mit nach vorne einschalten. Die Außenverteidiger können noch höher stehen. Und ja, das war's Paradebeispiel, dass das dann so funktioniert. Aber ich fand wirklich wie Scheun dann macht, ist grandios. Aber den habe ich ehrlich gesagt wenig Tore schießen sehen. Deswegen nehme ich da schon mal den Once-in-a-Lifetime-Moment. Das hat halt einmal funktioniert. Aber dieser Pass Kane, dieser Laufweg Walker und diese Flanke Trippier, das war alles perfekt. Und das war auch das, was sie können und sicher auch von ihrem Trainer als Mittel mitbekommen haben, was sie spielen sollen.
Ja, da war die Nummer da gelaufen, weil bei der Defensivstärke der Engländer musste man befürchten, dass es das war. Aber da muss ich dann eben sagen, die haben 45 Minuten gebraucht, die Italiener. Aber dann haben sie es gut hingekriegt, muss ich echt sagen. Der Chiesa hatte schon 1-2 Aktionen auch. Der ist ja übrigens ein Phänomen, ne? Den siehst du eine ganze Weile nicht. Und dann hast du aber das Gefühl, wenn der auf den Strafraum zuläuft, ne? Ich mag diese Tempoverschärfung. Wenn der ganz langsam auf den Strafraum zuläuft und du weißt aber und siehst übrigens an den Verteidigern, die haben auch Riesenrespekt, weil sie wissen, eine falsche Bewegung, dann zieht der an, geht die andere Richtung, ist vorbei und hat halt einen genialen Abschluss. So, da waren schon 2-3 Sachen. Und dann ist es ja symptomatisch, dass mit so viel Willen, den die Italiener bei dieser Europameisterschaft gezeigt haben, auch der Ausgleich fällt. Der Chiellini schmeißt sich da rein, der Kopfball kam, ich weiß nicht, von irgendeinem Insigne oder irgendein ganz Kleiner hat den Kopfball, Verratti, weiß ich nicht. Und dann stochert Bonucci nach und da habe ich mich so gefreut, Schmizo, weil ich, dass ich das mal sagen würde. Normalerweise würde ich jetzt hier sitzen und würde sagen, ich kann das nicht ab, diese Italiener mit Catenaccio und da wieder typisch die beiden, die man immer nennt, sind die beiden Innenverteidiger. Aber was sind denn bitteschön Bonucci und Chiellini für geile Haudegen? Und bei einem Tempo Minus im Vergleich zu einem Sterling, zu einem Saka, zu allen englischen Angreifern, haben die ein absolutes Tempo Minus, aber ja, was Auge und Erfahrung alles ausmachen kann und Mentalität.
Und zur Not packst du dir halt einen hinten am Trikot, ne?
Ja. Das ist so geil, unfassbar geil.
Ganz ehrlich, das ist schon, also eigentlich, es war, also ich habe es natürlich ironisch gemeint, aber ich hatte auch direkt diesen Gedanken, ja gut, 1-0 England, gute Nacht, das war's mit diesem Finale, so langweilig. Aber die Italiener sind natürlich in diesem Turnier jetzt wirklich die einzige Mannschaft gewesen, die auch diese innere Ruhe hat. Und da gehört natürlich schon dieses zusammengenau 70-jährige, wenn ich richtig bin, Innenverteidiger-Duo.
Ja, 36 und 34.
Das ist schon irre. Das ist schon was dazugehört, ne? Das Tor ist dann auch so ein erzwungenes über 6 Umwege und fast noch, ich glaube, es war sogar mal Handspiel nicht ganz unstrittig. Ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, aber
es passt.
Stimmt, nicht strafbar, aber da war zumindest eine Hand. Also sie waren einfach bei diesem Tor mit dem Glück im Bunde, so dieses Tor
und
erzwungen.
Mit Willen. Nicht immer Glück, nur weil es deine Engländer am Ende nicht werden. Du musst sowieso deine England-Brille mal absetzen.
Das ist mir wirklich egal. Also dafür haben sie sich
auch... Weil du deine Premier League immer machst, so.
Dafür haben sie sich auch deutlich zu unsympathisch gemacht, in vielerlei Hinsicht, ehrlich gesagt, mit Hymnen anderer Länder auspfeifen und lauter so ein Zeug. Also England war kein toller Gastgeber. Das kann man von ihnen wirklich nicht behaupten für seine Spiele. Und die Spielweise einzelnen Spielern, wie zum Beispiel den Sterling, was die gespielt haben und auch im Verbund, wie sie es verteidigt haben, da habe ich schon Respekt vor. Aber ganz ehrlich, viel weniger Offensiv-Output als die es gemacht haben, kann man aus diesem englischen Kader kaum rausholen. Also ganz
aber
ehrlich.
Das hat ein bisschen auch die Philosophie von Southgate.
Richtig,
ne?
Richtig. Aber ganz ehrlich, wenn da einer einfach nur sagt, Leute, wir spielen 4-3-3, haut einfach mal drauf, viel Spaß. Da kommt offensiv mehr bei raus in Summe, als die es jetzt geschafft haben. Aber dann wird natürlich die Defensive auch nicht so geil stehen.
Mir ist übrigens Sterling heute richtig auf den Senkel gegangen.
Ja,
das geht mir wirklich. Weißt du, wenn ich schon so ein Ding habe, da dieser Elfmeter gegen Dänemark, ja, das geht ja auch an ihm nicht spurlos vorbei. Und er kann ja immer noch sagen, ja, war keine klare Fehlentscheidung, ich bin ja berührt worden. Wir wissen ja alle, dass ein Kontakt im Strafraum nicht automatisch ein Foul und ein Strafstoß ist. So, pass auf, aber wenn...
Genau das war es übrigens für mich, ne? Wir hatten ja auch keinen Lauschangriff seitdem. Genau das war es für mich. Kontakt, aber kein Foul.
Exakt. So, aber okay, ist halt gepfiffen worden und Kane macht dann im Nachschuss rein. England ist im Finale, alles okay. Aber wenn du diese Aktion hattest, und man weiß ja auch als Profifußballer, wie Schiedsrichter sich vorbereiten und vorbereitet werden für ein Spiel. Die wissen übrigens, Schiedsrichter gucken sich bestimmte Spieler auch an. Ich habe das von Manuel Gräfe jetzt gehört, der hat das mal beschrieben. So, und du kannst dir sicher sein, dass Herr Kuipers auch wusste, logischerweise bei dem ganzen Bohai um diese Szene, okay, beim Sterling gucke ich genau hin. Und dann macht er das wieder 3-4 Mal im Spiel,
weißt du, wo du
denkst, was ist denn jetzt los?
So.
Starke Windböen in Wembley oder was?
Und vor allem, ganz ehrlich, wenn er es einmal macht beim entscheidenden Zweikampf und vielleicht sogar wirklich wieder diesen Elfmeter kriegt, dann wird er natürlich vom Rest der Welt nur gegrillt, aber in England dafür gefeiert, weil er dann vielleicht der Held ist, der
das
ihr Trauma
halt
besiegt.
Das ist Profifußball, ne?
Aber ganz ehrlich, das hat der ja, einmal hat er das gemacht, da hätte er einen Freistoß 30 Meter vorm Tor bekommen. Ganz ehrlich, da sage ich dann auch, Junge, dann wundere dich auch nicht mehr, wenn du für 50-50 Dinger keine Freistöße mehr bekommst. Ja. Weil der Schiedsrichter ist ja nicht doof. Der muss dich auch erziehen. Das gehört übrigens dazu, ohne dass es explizit irgendwo steht. Das muss jeder Schiedsrichter machen, weil sonst züchtest du dir eine Generation von völlig Unbeherrschbaren heran, wenn du sowas noch belohnst.
Es ist, weißt du, es ist die Anzahl der Aktionen, dass du das mal machst und du sagst das schon richtig. Die Versuchung, ne, in einer entscheidenden Situation und du spürst einen Kontakt, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, die Versuchung ist groß und da will ich sogar auch mal ein Auge zudrücken, wenn ich nicht Beteiligter bin, wenn ich Fan der gegnerischen Mannschaft bin, dann flippe ich natürlich aus bei sowas, aber ich verstehe das schon. Genauso, weißt du, auch da haben mich auch einige Leute angefeindet, weil ich so deutlich gesagt habe, wie schlimm ich das von Ciro Immobile fand, da diese Wunderheilung nach dem Tor der Italiener. Ja. Das heißt übrigens nicht, dass ich nicht weiß, dass sowas im Profifußball Usus ist, aber nur weil das Usus ist und man da auch mal ein Auge zudrücken kann. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass alles dann immer zu groß gemacht wird, was dann daraus entsteht. Aber das zu bemängeln und zu kritisieren, dass er da wie von der Donnerkugel getroffen liegen bleibt und der Ball ist im Tor und er schwebt da wie eine Elfe zum Torschützen, das darf man dann schon auch kritisieren. Das heißt aber nicht, dass ich sage, wegen dieser Aktion muss Immobile ein halbes Jahr gesperrt werden. Wir sollten alle mal so ein bisschen auch in Bewertung von Aussagen, also auch in Bewertung von dem, wie wir uns hier äußern, ein bisschen vom Gas gehen. Man darf ja wohl noch sagen, und da bleibe ich bei, das fand ich vollkommen daneben bis sehr lustig, ehrlich gesagt.
Ja, so. Ja, es war ja eigentlich genau. Also wenn es nicht so eine riesen Auswirkung gehabt hätte und man ja irgendwie dann auch immer mit dem Unterlegenen so ein bisschen mitfühlt, wäre es ja einfach nur zum Schießen gewesen, diese Aktion, ehrlich gesagt. Wenn das das 4-0 in einem Bundesligaspiel ist, dann lacht jeder drüber. Genau. So.
Spannend ist aber, dass man trotzdem, oder mir geht so, ich weiß nicht wie dir, Italien war jetzt aufgrund der Spielweise und was sie oft veranstaltet haben, das mag auch jetzt Klischee sein, aber so habe ich es in Erinnerung, war ja immer so eine Mannschaft, wo man nicht jetzt zwingend gesagt hätte, oh, die sind so sympathisch. Und die haben es ja, die haben es wirklich geschafft, ne, mit Beginn des Turniers, da waren sie übrigens die Mannschaft, die den geilsten Offensivfußball gespielt hat, die haben richtig Bock gemacht. Dann kam irgendwann die Geschichte mit Spinazzola dazu, der sich die Achillessehne reißt. Dann hat man plötzlich gemerkt, ey, scheiße, nein, so darf das jetzt nicht zu Ende gehen, weil die ihren linken, Achtung, Schmeso, Schienenspieler verlieren. Das darf jetzt nicht sein. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, also hier in Köln, ich habe das mitgekriegt beim Halbfinale gegen die Spanier, da hat Italien übrigens echt Mehl gehabt, dass sie da weitergekommen sind.
Ja, absolut. Da fand ich sogar Spanien besser, ehrlich gesagt.
Waren sie auch. Also da bist du, glaube ich, nicht alleine. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen im Fußball auskennt, nee, ehrlich, die waren klar besser. Die müssen das Ding gewinnen. Aber hier auch alle in Köln so gefühlt, nicht nur die Italiener, alle irgendwie pro Italien. Ich krieg vorhin ein Foto geschickt von meiner Ehefrau, die mit ihren Eltern und ihrem Bruder zu Hause gesessen hat und voll ausgeflippt sind für Italien. Kurz nach Ende des Elfmeterschießens schreibt sie mir allerdings, ach, jetzt tun mir die Engländer doch auch leid.
Ja, ist auch so. Ja. Ich weiß nicht, ein Sieg im Elfmeterschießen, das ist halt, wenn du nicht absolut für das Land oder den Club hältst, geht's mir da immer so. Es hat einen Grund, warum dann ein Spiel eigentlich unentschieden ausgegangen ist. In so einem Turnier musst du halt dann einen Sieger finden. Und das wird mir auch immer so gehen, wenn ich nicht Fan des Landes oder des Clubs bin, dann tut mir immer nach einem Elfmeterschießen mehr der Unterlegene leid, als dass ich mich mit dem Sieger freuen kann. Das ist genau so. Aber das, was du beschrieben hast, die Story, die sich, glaube ich, jeder gewünscht hätte, wäre nach dem Turnierverlauf natürlich Dänemark gewesen. Das war jetzt gegen England einfach eine Nummer zu groß, kann man, glaube ich, sagen, also da hätten sie mehr, wie soll man sagen, oder hat da so viel gefehlt, aber gefühlt schon.
Es hat gar nicht so viel gefehlt, sie hätten ja nur ins Elfmeterschießen kommen müssen.
Ja, wäre da mal nicht der Sterling gewesen. Ne? Ja. Andererseits, sie hatten diesen einen Freistoß, der auch aus meiner Sicht parierbar war, auch wenn es ein Riesentrick mit der Mauer war, aber mein Gefühl war auch so, Dänemark ganz leicht zu erklären, warum das die Geschichte für alle hierzulande gewesen wären. Und dann hat man wirklich, und das ist außergewöhnlich, wenn ich an 2000 sechs denke, da wird es natürlich überlagert davon, dass sie Deutschland rausgeschossen haben, aber dass die Italiener auf einmal vom Geheimfavoriten zu fast schon Everybody's Darling in Deutschland werden, das hätte ich vor dem Turnier auch nicht getippt. Und dann kam halt das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, es kam dann noch das obendrauf, was bei den Engländern alles negativ war. Kein guter Gastgeber, schrecklich anzusehender Fußball bei Zeiten für das, was die Mannschaft eigentlich kann. Die kann ja herausragend spielen, hat man ja auch gesehen, wenn sie mal entfesselt sind und vier Buden machen. Und dann noch die Fallsucht von Sterling. Und da kam einfach zu viel zusammen. Und da haben es die Italiener, also ich hatte auch in Social Media so das Gefühl, da gab es diese berühmten Karten, wer ist für England? Und dann war nur England eingekreist. Und wer ist für Italien? Lauter Flaggen über den Rest des Kontinents. So war schon gefühlt die Stimmung.
Ja, wie gesagt, aber in erster Linie, glaube ich, haben sie sich das tatsächlich mit der Anfangsphase des Turniers erspielt, als andere noch ganz andere Sorgen hatten und man dachte, oh Gott, was wird das für eine EM? Da haben die Italiener schon richtig Spaß gemacht.
Ja.
Und dann kam irgendwann, hat man sich, dann weißt du, dann haben die diesen Fußball gespielt, dann wurde man plötzlich auch in Deutschland, in der Presse, viel mehr mit Informationen zu Italien versorgt, also zu den Spielen, die man gesehen hat. Dann natürlich war es irgendwann die Geschichte, ja, die Innenverteidigung aus der Steinzeit, geile Typen, ja. Chiellini, der Bachelor-Absolvent und Spaßvogel. Und dann war dann diese Verletzung von Spinazzola und dann war plötzlich, hat man das Gefühl gehabt, jetzt drücken denen alle die Daumen. Und mir ist das ganz genauso gegangen und ich habe mich auch tierisch gefreut, auch wenn ich ein bisschen Mitleid da jetzt mit den Youngstern hatte von England beim Elfmeterschießen. Ich fand das auch geil, wie Donnarumma den letzten Ball hält und dann einfach mit seinen 1,96 ganz behäbig und sachte aufsteht und so gemächlich Richtung Mancini trottet, als hätten sie gerade verloren. Das ist schon eine geile Truppe, vielleicht eine Geschichte noch. Ich habe dann wirklich viel gelesen, Schmiso, und wenn du dir zum Beispiel anguckst, was sie alles Rituale gemacht haben. Also erstmal, dass der Mancini, den Vialli, der war ja todkrank, ne? Bauchspeicheldrüsenkrebs, der war eigentlich abgetreten, hat dann ganz harte Chemotherapien gehabt, ist jetzt genesen. Und den holt er dazu und dieser Vialli hat eben, das ist ja so, es klingt jetzt so pathetisch, der hat den jetzt viel mehr als nur über Fußball zu erzählen und sowas macht eine Mannschaft stark, der erzählt denen halt auch mal Freunde, der darf ja sagen, es ist übrigens nur Fußball, das darf der sagen.
Aber wirklich. Ja?
Jetzt haben sie den jedes Mal zum Bus zu spät kommen lassen, weil der vor dem ersten Spiel ist, Gianluca Vialli, hatten sie den fast vergessen. Da waren die schon bei der Abfahrt, hatten den vergessen. Das haben die jetzt jedes Spiel gemacht. Sind alle schon mal zum Bus, haben anrollen lassen und Vialli ist absichtlich immer zu spät gekommen, damit die ihre Routine drin hatten. Das ist schon geil.
Ich kann nicht mitbekommen.
Ja? Das sind schon geile Geschichten. Und nochmal, als allererstes.
Auch dann, dass der, ich glaube, jetzt waren es ja wirklich alle außer der dritte Torwart, ne? Aber den konnte, ich wette, den hätte der Mancini eingewechselt in der 89. Minute, wenn sie 3-1 geführt hätten.
Ja.
Dass er den dann natürlich nicht zum Elfmeterschießen einwechseln kann, ist klar. Aber ja, die haben schon wahnsinnig viel gemacht, was irgendwie geil war. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, man lächzt so, gerade wenn ich mir wirklich, ich will mich nicht so oft wiederholen, aber wenn ich mir angucke, was Frankreich und was England mit ihren Edelkadern machen, da lächzt so halt nach einem auch guten Kader, der aber individuell mit denen nicht mithalten kann, aber der einfach all das auf den Rasen packt, was du dir vielleicht sogar von Deutschland so ein bisschen öfter mal gerne wünscht. Vielleicht projiziert man
so,
da auch was rein.
So,
ne?
Jetzt bist du bei einem guten Punkt und ich hatte keinen Bock auf dieses Nachtreten gegen Jogi Löw und habe auch schon wieder vergessen, wie die Deutschen da gespielt haben bei der Europameisterschaft. Aber bei der Beschäftigung mit Italien ist mir schon aufgefallen, also wenn du hörst, dass der seit 2018 70 Spieler da gehabt hat, der Vincenzo Grifo von Freiburg hat das ganz interessant erzählt.
Ja.
Und jedem Spieler von diesen 70 so wie Grifo sagte, und dem muss man glauben, der war einer von diesen 70. Er hat jedem Spieler das Gefühl gegeben, du gehörst hier dazu. Du bist ein Teil von uns. So, das ist ja schon mal nicht ganz einfach. Und ob das wirklich für alle 70 am Ende auch gilt, ist eine andere Geschichte. Es wird natürlich auch gerne zum Mythos gemacht. Aber es kommt ja alles so überzeugend rüber. Und das funktioniert. Und dann glaubst du eben auch, dass die, wie viel durften die jetzt mit haben, 26 oder so, dass die 26, die jetzt da waren, dass das schon eine verschworene Einheit war.
Und
jetzt
pass auf. 23 Kader plus 3, ja.
So, und jetzt pass auf. Und jetzt gelingt ihm nicht nur das, was ich bei einem Umbruch, und den brauchten die Italiener nach Nicht-Teilnahme 2018 logischerweise, da ist er angetreten. So, jetzt setzt er 70 Leute, lädt er sich ein und lässt sie wechselweise spielen. Und es gelingt ihm dabei, dieser Mannschaft eine Spielidee und Spielphilosophie aufzudrücken und sie die umsetzen zu lassen.
Ja, das und ist auch noch eine
da denke ich, was haben wir denn eigentlich gemacht?
Ja. Kein Catenaccio, sondern den Gegenentwurf im Prinzip.
Das meine ich, so. Völlig weg von dem, wofür Italien schon nochmal. Eigentlich nach einer solchen Pleite als italienischer Nationaltrainer machst du alles, nur denkst dir nicht eine komplett neue Philosophie aus, sondern dann gehst du eigentlich erstmal zurück und sagst, war was, konnten wir immer ganz gut, hinten dicht. Und
den
das macht er eben
Stevens
nicht.
Machen.
So, und wenn ich das sehe und das mit dem vergleiche, das einmal, und dann ist auch Schluss mit dem deutschen Fußball. Nee, gleich habe ich noch eine Sache zur deutschen Mannschaft. Groß Hoeneß, sage ich nur.
Ja.
Pass auf, da habe ich dann nur gedacht, ey, scheiße, so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen Konsequenz wäre ganz schön gewesen. Aber ich habe mich dabei ertappt, Schmizo, mir ist dann so der Gedanke gekommen, vielleicht wäre doch ein konsequenter Umbruch richtig gewesen und vielleicht hätte man diese Rückholaktion Müller-Hummels doch nicht mehr machen sollen, wenn man denn, jetzt kommt's,
den
wirklich
Trainer
eine Idee
gewechselt hätte.
Ja, oder eine Idee gehabt, auch wenn es Löw gewesen wäre, eine Idee gehabt hätte und die überzeugend und plausibel erklärt hätte und spielen lassen hätte, aber das ist ja eben nicht geschehen. Nur dadurch ist es ja zu der Rückholaktion gekommen, die ich übrigens dann, als es passiert ist, auch richtig fand. Jetzt im Nachhinein mag man das wieder anders sehen, was übrigens nicht bedeuten soll, Hummels und Müller sind schuld am frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft.
Nee, aber es ist ein Riesenunterschied. Das wäre noch viel früher passiert, ohne die.
Ja. Riesenunterschied zwischen dem, was in Italien in der Zeit passiert ist, weil wir waren ja im Grunde auch nicht dabei bei der WM 2018. Wir haben zwar dreimal gespielt, aber dabei waren wir auch nicht.
So. Wir haben nur ein Spiel gespielt.
Ja, so. Und weißt du, das ist ein Riesenunterschied.
Ja, und
deshalb freue ich mich für die Italiener und sie haben diesen Titel auch verdient.
Weißt du, ja, hundertprozentig, genau. Also die attraktivste, mit die sympathischste Mannschaft des Turniers. Naja, wie gesagt, die Spanier wären eigentlich drüber gewesen, aber gut, das war dann nun mal so. Da haben sie mit Hängen und Würgen den Ausgleich noch hinbekommen. Und auch, weißt du, so, ich hasse ja diese Diskussion, weil ich es Quatsch finde, wer singt die Hymne und wer nicht. Aber das ist doch auch was ich, glaube ich, ganz viele Deutsche wünschen, dass wir eine Mannschaft hätten, die so die Hymne singt wie die Italiener. Also damit gewinnst du keine Spiele, aber es ist
nein,
einfach.
Ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß auch, was für eine Idee dahinter steckt. Und da bin ich ja bei dir. So, was die Italiener nach außen demonstrieren, haben sie aber auch wirklich innerlich. Und das hast du bei unserer Mannschaft komplett vermisst. Die müssen die Hymne nicht so brüllen, aber hin und wieder mal ein bisschen Regung, Empathie und Emotion zeigen und ein bisschen Feuer machen. Das haben viele vermisst. Das klingt so altbacken und bieder. Weißt du, bei den Hymnen zucke ich immer zusammen, wenn ich das höre. Das war ja ein Riesenthema. Und das sagen ja auch nicht nur du, das sagen ja auch viele ehemalige Nationalspieler, die sagen, ja, ey, wenn ich die Italiener sehe, ist schon geil. Aber erinner dich mal an die Brasilianer 2014, wie die Hymne geschmettert haben vorm Halbfinale gegen Deutschland. Mhm. Das hat aber nicht so viel geholfen.
Nein, das ist ja, wie gesagt, nur es ist so ein kleiner Baustein, wo man irgendwie was, wo man irgendwie einiges so reinprojiziert.
Ja, und die Spanier singen ja bei ihrer Hymne gar nicht mit, ne?
Ich sag's kurz für alle, die es nicht wissen, die hat keinen Text. Ach Gott, aber ich habe den Witz auch schon ein paar Mal gemacht. Ach Gott, ich sage dir aber, Buschi, es ist auch ein bisschen was passiert diese Woche, wo wir vielleicht nachher im Abspann noch kurz drüber reden, aber für mich sind diese zwei Halbfinals so dermaßen weit weg ich weiß, für mich ist das Gefühl, das England-Deutschland-Spiel ist für mich noch präsenter und näher als Italien-Spanien. Ich habe das Gefühl, das habe ich vor 3 Wochen gesehen. Es ist aber, ich muss jetzt auch in Urlaub. Morgen geht's
da
ja los.
Wollte ich an da war ich tatsächlich extrem dran an den beiden Dingern, weil England-Dänemark, obwohl es viel knapper war, aber da war ich, waren wir uns ja beide sicher, dass England das macht, ist ja auch so gekommen. Ja. Für mich wäre es ja ein Träumchen gewesen, wenn meine Glückssträhne weitergegangen wäre und die Spanier hätten das auch noch überraschenderweise geschafft gegen die Italiener, weil sie wirklich sie waren die bessere Mannschaft, aber nochmal am Ende die sympathischste Mannschaft und ich finde auch die übers gesamte Turnier gesehen, die Spanier haben eher eine laue Vorrunde gespielt, also die übers gesamte Turnier gesehen beste und wie du auch gesagt hast, sympathischste Mannschaft, für meinen Geschmack zumindest, gewinnt hier den Titel, finde ich alles gut. Ansonsten könnte ich so viel zu dieser Europameisterschaft sagen, wo ich staunend davor sitze, was so alles im Fußball ist, aber das lassen wir heute Abend mal. Ne? Du hast morgen Urlaub, ich will mich nicht ärgern, ich habe noch eine Arbeitswoche vor mir.
Also ja, das ist schon, also vielleicht, genau, wir müssen ja nicht tot, aber es ist schon ganz ehrlich, diese Bilder gekoppelt mit den Inzidenzzahlen, aber dann auch, ich will es gar nicht bewerten, weil ich auch nur kurze Videoaufnahmen gesehen habe und kurze Meldungen dazu, aber es war wohl so, dass beim Finale sich Leute Zutritt verschafft haben, die keine Karten hatten, also was eh schon... Also wie das möglich sein kann, wie das so, sicherheitsmäßig so schlecht abgesichert sein kann. Ganz ehrlich, und ich rede jetzt nicht nur davon, zwei Leute schleichen sich da auf die Tribüne und wollen halt auch mitgucken. Ganz ehrlich, da reden wir vielleicht auch, es gibt ja auch Leute, die in so ein Stadion wollen und vielleicht Böses im Schilde führen. Das hat eine deutsche Nationalmannschaft leider auch schon mal erlebt bei einem Spiel in Frankreich. So, wenn ich da dran denke und dann... Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht empfehlen, die Bilder anzugucken. Ich habe es mir wirklich aus journalistischem Interesse sozusagen angeguckt. Dann werden die da sich Eintritt verschaffen wollten, von denen, die Karten haben und sich deswegen wohl für was Besseres halten, verprügelt. Und ey, wirklich, ja. So viel absurde Scheiße rund um dieses Turnier und die Reise.
Ja, wobei, da musst du jetzt, da kannst du ja der UEFA keinen Vorwurf machen. Gut, das hätte besser geschützt sein müssen, da hast du recht. Das ist ja der Faktor Mensch, ist übrigens auch in erster Linie
ja,
das.
Aber Buschi, sorry, das ist doch eindeutig. Also ich nehme mal an, dass die UEFA und nicht irgendwie die FA, der englische Verband, da für Sicherheitskonzept des Stadions verantwortlich sind. So, ja. Also muss ich denen, das finde ich schon zum Vorwurf machen. Und die paneuropäische EM, da konnte jetzt keiner was dafür. Die wurde mal mit einem guten Gedanken geplant. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir dann anhöre, es gibt welche, die sind geflogen, Trainingslager in Südtirol, dann Baku, zweites Spiel Sevilla, dann St. Petersburg, Achtelfinale Baku und dann wieder nach Hause. Das ist doch perverse Scheiße in den heutigen Zeiten. Das passt einfach nicht mehr.
Ja, das ist genau das. Ne? Dann noch die Pandemie. Ich bete und hoffe übrigens, weil wir sind ja auch keine Virologen, dass das irgendwie gut geht. England hat eine relativ hohe Impfquote. Vielleicht ist dann die Inzidenz, das hoffe ich jetzt wirklich, gar nicht mehr so ein wichtiger Faktor.
Ist so. Ne? Also was... weil du weniger Leute hast, die dann auch so erkranken, dass sie auf die Intensiv müssen. Trotzdem
das ist das einzige Problem, was ich damit habe. Und dann, ich möchte das auch heute hier echt nicht zu intensiv diskutieren, weil dann komme ich weiß, dann kann ich auch wieder fragen, wie kann das eigentlich sein? Warum muss man eigentlich in Baku überhaupt spielen, bei allem, was dazugehört? Dann bin ich schon wieder dabei. Was ist da eigentlich in St. Petersburg? Wie kann das eigentlich sein, dass jetzt plötzlich behauptet wird, dafür, wie viele Zuschauer im Stadion sind, ist die UEFA nicht verantwortlich, sagt der Schäferin, das wären die Organisatoren vor Ort. Ja, geschissene Pilze, hieß es nicht, wenn man keine Zuschauer zulässt, dass man dann eventuell kein Spielort ist. So, und weißt du, das
ich zwinge jemanden was zu tun und sag dann, der ist schuld.
Genau, so, das sind alles, wirklich. Weißt du, das sind alles so Sachen, da habe ich eh wirklich Probleme mit. Und nochmal, die Idee an sich mag eine gute gewesen sein. Ich glaube aber auch ohne Pandemie sollte man von diesem Gedanken Abstand nehmen, weil wenn irgendwann wieder normal alles ist, ich fand das schon immer ganz schön, wenn in einem Land diese Riesen-Euphorie war und Leute aus aller Welt dahin gekommen sind, das fand ich schon auch immer schön. Ob das jetzt besser in der Pandemie gewesen ist? Also pass auf, Schmizo.
Nee, ja, jetzt genau. Also jetzt kannst du es ja nicht richtig machen. Siehe Tokio, das wird, werden auch ganz trostlose Olympische
Aber pass auf,
Spiele.
Da hat doch Johannes Vetter, unser Speerwerfer, was. Ich kann das so verstehen. Das ist zwar ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das hat jetzt die Präfektur Tokio übrigens entschieden. Keine Zuschauer, wir gehen kein Risiko ein, wir haben Ausnahmezustand, wir sind noch nicht bescheuert. So, aber das ist schon interessant, was der Johannes Vetter, unser Speerwerfer, gesagt hat. Man sieht wieder einmal, wie König Fußball, wie weit weg König Fußball von allem anderen im Sport ist. Jetzt würde ich normalerweise sagen, naja, Moment, 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 beim IOC sind auch nicht die barmherzigen Samariter unterwegs, ne? Also von daher muss man da schon auch sehr vorsichtig sein, aber es ist tatsächlich so, ich kann diesen Gedanken verstehen, anderer Sportler aus anderen Sportarten, dass die sagen, guck mal, wir spielen jetzt vor null Zuschauern oder werfen oder rennen oder schwimmen, aber ich habe doch da in Budapest 60.000 und in Wembley 60.000 und in Petersburg 50.000 gesehen. Was ist denn da, wie geht das denn? Ich kann diese Gedanken und den Frust verstehen.
Ja, zu 100%. Da wird es irgendwie möglich gemacht und bei allem anderen dann im Zweifel nicht so. Ne?
Wobei man eben sagen muss, da haben jetzt die Japaner, die Region Tokio hat da wirklich ganz klar einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, das wird hier bei uns nicht gemacht. Da konnte selbst das IOC nichts gegen machen.
Das ist eigentlich unglaublich. Es scheint doch noch Wunder zu gehen.
Ja, mir tut's halt, abschließend, mir tut's halt für alle. Gina ist übrigens doch dabei, ne? Die ist im Olympiateam dabei, ne? Die,
ja, als Nachrückerin, wenn sich eine der anderen verletzt, über 100. Ja. Und jetzt bin ich gar nicht sicher mit der Staffel. Aber
Staffel weiß ich nicht.
Hin.
Das werden sie eventuell vor Ort noch, vielleicht sogar mit einem Ausscheidungslauf machen oder Trainingseindrücke, das weiß ich auch nicht. Das kann sie uns dann irgendwann mal erzählen. Aber wie gesagt, das werden natürlich auch Olympische Spiele, wo mir die Sportlerinnen und Sportler einfach leid tun, weil das hat mit dem, wofür dieses große Sportfest normalerweise steht, natürlich gar nichts zu tun. Das ist schade.
Haben wir sonst noch irgendwas, weißt du, so, also rein fußballerisch nur das Fazit, da finde ich es natürlich irgendwie gut, dass sich der Trend 2016, 18 jetzt mal nicht fortsetzt. Der hätte sich natürlich in perfekter Weise fortgesetzt, wenn mit dem, ich nenne ihn mal neutral, Minimalistenfußball jetzt zum dritten Mal in Reihe eine Mannschaft mit diesem Stil das Turnier gewonnen hätte. Wie gesagt, Minimalistenfußball immer gemessen an den Möglichkeiten. Wenn Schottland so Fußball spielt, sagt kein Mensch was, weil das ist ihre einzige Chance zu überleben. Ich weiß nicht, das fand ich irgendwie schon ganz cool. Sonst gibt's irgendwas von dieser, irgendwie so Trends, trendmäßig, was man ableiten könnte? Ich
also
bin jetzt auch nicht so gekommen.
Das traue ich mir tatsächlich nicht zu bewerten. Das kann, wenn überhaupt, nur Deutschlands bester Sportkommentator machen.
Müssen wir den Wolf immer anrufen.
Das ist, glaube ich, Deutschlands bester oder beliebtester Fußballkommentator, glaube ich. Das
da
ist
muss man nochmal. Noch
das ist was anderes, glaube ich.
Ich hätte noch, oder nee, na, wobei.
Lass uns noch kurz Groß Hoeneß. Noch ganz kurz, weil.
Ah, ja, richtig.
Das habe ich heute auf Instagram gelesen, dass Hoeneß irgendwie gesagt hat, der hat im modernen Fußball nichts mehr zu suchen. Dieses Quergeschiebe, das hörte sich so an, der soll sofort mit allem aufhören. Und dann, Groß, Antwort war ja genial, muss man echt sagen. Ja, also Hoeneß, der in sich ruht und wie sein Greenkeeper. Und, also wirklich ein sehr integrer, sehr überragende Antwort. Und dann noch nachgeschoben, das fand ich dann tatsächlich interessant, dass es dann diese Statistik gibt, die meisten Pässe aller EM-Spieler ins letzte Drittel hat Toni
in der
Groß,
Gruppenphase, muss man
in
sagen.
In der Gruppenphase hat Toni Groß gespielt. Ja. Das war auch interessant, wobei auch da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, zum Thema Statistiken, das will übrigens nicht unbedingt qualitativ
Nein,
etwas heißen.
Richtig,
ne?
Weil dass das kein Engländer ist bei der Spielweise, sondern ein Deutscher beim ewigen Hochballgeschiebe gegen Frankreich. Ja. So trotzdem, es hat halt sehr gut gepasst. Und weißt du, die Kritik, die kann man ja üben. Weißt du, du warst ja auf so einem ähnlichen Trichter, ob das jetzt gerade bei dem, was Flick mutmaßlich spielt. Ich verstehe halt nicht. Und weißt du, ich bin jemand, der liebt auch mal Polemik und einen raushauen und bla. Und deswegen, ich habe das ja auch damals gesagt, auch da haben mich viele für verrückt erklärt. Aber dass ich es ein Coup finde von RTL, den Hoeneß für die Länderspiele zu holen. Was ich halt nicht verstehe und richtig schlecht finde, ist, wenn man einen ich nenne ihn jetzt mal einen alten Vertrauten mal mindestens. Ich glaube, so kann man ihn nennen, wenn man weiß, wie gut sich Uli Hoeneß um seine Spieler kümmert. Hm. Wie man den, weil er dann irgendwann mal einen anderen Weg gegangen ist, so in die Pfanne hauen kann, in wirklich bösartiger Manier. Ich weiß, weißt du, das kann ich halt nicht verstehen. Also ja. wenn ich mal in einer Talkshow sitzen würde und mich über irgendwen aufrege und so einen Spruch drücke, könnte mir auch passieren, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das kann
aber
ja
es würde
passieren.
Mir sicher nicht passieren, dass ich dich in die Pfanne haue zum Beispiel. Und das verstehe ich nicht. Warum?
Das machst du doch jede Woche hier.
Ja, genauso krass wie Hoeneß den Groß in die Pfanne gehauen hat, oder?
Außerdem darf man das machen, wenn der andere sich gerade direkt wehren kann. Und du tust das selbstverständlich auch nicht. Nee, ich habe es auch nicht verstanden. Also du hast ja völlig recht. Ich habe das ja auch gesagt. Ich glaube, dass diese Spielweise in das System, das Hansi Flick mit der deutschen Nationalmannschaft spielen möchte, vielleicht wirklich nicht mehr passt. Und natürlich ist er, ist auch stark, ne? Schon 31 oder 32, ist übrigens noch ziemlich jung eigentlich. Dein Alter, der Toni. Aber er war ja nie, der Sprinter, aber er macht das Spiel übrigens schnell nicht durch Rennerei, sondern durch einen kurzen Kontakt und genau den richtigen Pass im richtigen Moment. Ja. Und jetzt sind wir wieder beim Thema im richtigen System, das anders ist auch als das der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier und in der jüngeren Vergangenheit, kann der Toni Kroos auch im modernen Fußball, wie er heute gespielt wird, selbstverständlich mit den richtigen Leuten um sich rum immer noch großartig mitspielen. Und das ist ja schon, ist ja schon fast Majestätsbeleidigung, dass er nur mitspielen kann. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber nochmal, ja, ich habe dir das schon mal erklärt. Toni provoziert oder hat das auch immer provoziert. Er reagiert auch im Gegensatz zu den meisten anderen dann doch schon mal direkt via Social Media auf Angriffe, die ihm dann doch wehtun, sonst wird er nicht so reagieren. Er ist immer einer, der sich wehrt und der auch Leute mal auflaufen lässt. So, und das ist immer so, Schmieso. Und wenn es dann mal nicht läuft, nach vielen, vielen Erfolgen, dann kriegst du Lack. Das war klar.
Ja. Ja, ach komm, wir müssen es ja an, aber es ist
ich wollte es nur einmal
seltsam,
ja, weil es die Leute auch beschäftigt hat, glaube ich, so habe ich es bei Instagram.
Das glaube ich auch, ja. Das war eine heiße Diskussion heute. Ja. Ich weiß nicht, hast du heute, das habe ich ehrlich gesagt nur nebenher gesehen, aber ich habe ein bisschen reingeguckt beim Wimbledon-Finale.
Ja, ich habe es gesehen. Erster Satz, Djokovic, Break 4. Ich nicke kurz ein, ist jetzt kein Witz. Ich nicke kurz ein, werde wieder wach und sehe, erster Satz, Berrettini.
Ja.
Und denke,
was ist denn da passiert?
Nee, das stimmt nicht. So, es geht, das war klar. So, war ich etwas irritiert, habe schon gedacht, wow. Und danach war das Thema komplett unausgeglichen. Danach, die wichtigen Punkte hat der Joker gemacht, wie das
und
oft
das
so
ist. Halt, ja, und da ist er halt wirklich, also was nur das angeht, wir haben es ja schon 100-mal diskutiert. Ich finde, vom Stil her wird er Federer, egal mit wie vielen Titeln, so die Schönheit des Spiels nie rankommen. An Nadal und dessen Qualitäten, vor allem auf einem ganz bestimmten Belag auch nicht. Aber genau das, diese körperliche Austrainiertheit und das Mentale, immer den Punkt zu gewinnen, der allerwichtigste ist. Also da ist er wirklich, das ist unfassbar, unerreicht. Und er ist ja durch dieses Turnier gepflügt. Ganz ehrlich, der war ja nie in Gefahr. Was hat der? Hat der nicht überhaupt nur, also ich weiß, in der ersten Runde hat er, glaube ich, seinen allerersten Satz verloren. Hat er nicht sowieso nur diese zwei Sätze verloren? Den einen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Das habe ich nicht genau verfolgt.
Sinn. Also ich weiß noch, im Viertelfinale als Federer raus ist, den Fuksovic hat er ohne Satzverlust geschlagen. Heute das Finale hat er mit einem und der hat doch auch sein Halbfinale. Also auf jeden Fall
hat er gegen den Hurkacz gespielt im Halbfinale?
Der so Halbfinale gegen Shapovalov.
In drei, das weiß ich.
Genau. Und Runde davor auch auf jeden Fall. Und ich glaube sogar davor auch, aber da bin ich, davor auch, am Manic Monday hat der auch, wirklich, der hat zwei Sätze abgegeben in diesem Turnier, wenn ich mich nicht irre, das gibt's doch gar nicht.
Also, ja, und jetzt auch 20 Grand-Slam-Titel, ist nicht so schlecht. Ne?
Ja.
Hat aber jetzt angekündigt, dass er überlegt, eventuell doch nicht nach Tokio zu fahren, also doch nicht anzutreten.
Ach nein.
Ja, du, ich kann das schon verstehen, weil wie gesagt...
Nein, also, das soll er machen, verdammt, weil...
Darf ich dir das kurz erklären, bevor du
ja,
wieder...
Ja, aber der soll jetzt, also weißt du, ich kann ja nicht so gut mit ihm und für mich wird immer Federer der Größte sein.
Willst du Golden Slam haben?
Ja.
Aber da sind auch noch US Open dann, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, wenn der das in, Ding in Tokio abgeschossen hat vor der Flinte, dann gewinnt der das. Du weißt doch, wie der mental
ist. Darf ich dir denn kurz erklären, warum er überlegt, nicht hinzufahren?
Ja,
wegen
bitte.
Dieser besonderen Umstände ohne Zuschauer und der schwierigen Einreisebedingungen und der Restriktionen. Er darf zum Beispiel wohl seinen Bespanner nicht mitnehmen. Und
das Wort ist zu gut.
Ja, für die Bespannung.
Der versteckt sich immer hinter einer Hecke.
Nein, der ist für die Bespannung.
Und guckt ihm dann heimlich zu.
Wieso?
Und dann weißt fühlt der Djokovic sich gut.
Mach doch deinen Unterhaltungsklamauk da. Ich rede hier seriös über Tennis. Also jedenfalls über... Leck mich am Arsch. Es ist gleich 1 Uhr nachts und du machst hier so ein Kokolores.
Das ist übrigens mein neuer Job. Ich bin der Bespanner von Frank Buschmann. Ich verstecke mich da immer im Studio, dann fühlt er sich besser.
Das ist alles Wahnsinn. Also jedenfalls überlegt er eventuell doch nicht in Tokio zu spielen. Ist aber noch nicht entschieden. Ganz kurz noch zu Zverev. Der hat ohne Aufschlag gespielt gegen Ogier Aliassime und hat deshalb 0-2 hinten gelegen, 2-2 ausgeglichen, fünften Satz verloren.
Weißt du, und das finde ich Wahnsinn. Das ist ja genau die Geschichte gegen Thiem in seinem Finale. Djokovic, wenn der 0-2 hinten liegt und auf 2-2 rankommt, dann weißt du ja gut, da braucht der Gegner zum letzten Satz gar nicht antreten. Das ist eine gemade Wiese. Bei Zverev ist es ja fast das Gegenteil. Bei aller mentaler Stärke, die der sich inzwischen antrainiert und erarbeitet hat, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so ein Comeback schaffen und das dann nicht eintüten? Da muss ich mich richtig aufregen, ey.
Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Du kriegst so, einen ganz roten Kopf. Moment, also es gibt noch was zu Wimbledon. Wir müssen so ein bisschen Abbitte leisten. Ich glaube, wir beide haben das Angie Kerber nicht mehr zugetraut, dass sie so weit...
Nein, hast du völlig recht. Ich habe es dir auch gesagt, ich war wie vom Hocker in der ersten Woche, was die da für Schläge rausgehauen hat. Das war nicht nur pur Kämpferqualität, das waren klug verteilt und manchmal auch mit ordentlich Wumms. Also geil. Es hat dann... Gut, das Halbfinale, das habe ich sogar gesehen. Das war im ersten Satz sehr knapp, im zweiten dann nicht mehr, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Umgekehrt, glaube ich. Ich glaube umgekehrt, oder?
Aber der erste deutlich und ach doch, im zweiten hätte sie fast noch wäre sie
im
noch.
Im zweiten war sie Break vor und lässt relativ spät und, das Rebreak zu.
Ja, die war 5-2 vor und dann muss sie trotzdem in den Tiebreak. Oh ja.
Aber pass auf, die Barty gewinnt das auch am Ende, ist die Nummer 1 der Welt und Kerber spielt ein großartiges Wimbledon mit Halbfinale, muss man wirklich sagen. Hätte ich so vor 2 Wochen nicht dran geglaubt und leiste an dieser Stelle Abbitte. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ganz, ganz großes Tennis.
Und dann der Mittwoch.
Nee.
Das darf nicht das Ende gewesen sein. Wirklich, ich hatte... Also
welcher
ich hatte
Mittwoch?
Lang
was denn jetzt?
Der Mittwoch in Wimbledon. Der 7. Juli. Sollte das letzte Mal gewesen sein, dass König Roger auf dem Highseat, dann raste ich auf. Ich sag's dir, ich hatte Mittwoch, ich musste irgendwann, die Helena meinte schon, was ist denn los? Und dann habe ich ihr irgendwann gesagt, dass der Federer so abgeschmiert ist und dann hatte ich's von der Seele, dann ging's mir wieder besser.
War das nicht gegen den Hurkacz?
Genau, Hubert Hurkacz. Ja. Mhm. Erster Satz, sah noch so, ja, Federer kommt nicht so rein, kriegt einen Break, 6-3, mein Gott. Im zweiten hatte ich dann Gefühl, jetzt ist er da, aber dann, dieser Pole, der hat das so eiskalt, als würde er gegen Peter Müller spielen und nicht gegen den größten auf Rasen ever. Dann gewinnt er das im Tiebreak und dann setzt der dem eine Brille auf im letzten Satz.
Schmizo, ich glaube, du musst dich mit dem Gedanken anfreunden, dass selbst ein unglaublicher Sportler wie Roger Federer älter wird und dass irgendwann für Grand-Slam-Turniere, wo du 7 Matches gewinnen musst, das wahrscheinlich nicht mehr reicht. Ich finde das auch schade, aber gerade im Männertennis...
Ja, aber da sollen sich jetzt alle einmal zusammenreißen und egal, wie sie es hinkriegen, dass sie den das nächstes Jahr noch einmal gewinnen lassen und dann kann er abtreten.
Ja, ich denke, das wird das Ziel der meisten Tennisspieler sein.
Du Ich kann das nicht ertragen, wirklich. Ja, wenn der letzte Satz von Roger Federer, den ich auf Wimbledon, oder alle ja dann, den ich auch noch live gesehen habe, wenn das ein 0-6 gegen nichts gegen Hubert Hurkacz, aber das ertrage, Buschi, das ertrage ich nicht.
Also ich denke, dass er da noch einmal spielen wird in Wimbledon. Ich denke aber nicht, dass er das gewinnen kann.
Ja, leider wahrscheinlich nicht.
Aber vielleicht kann er sich dann für dich, ich werde mal telefonieren, vielleicht kann ich auch dafür sorgen, dass er irgendwie noch ein paar Worte auch an dich richtet, vielleicht bei seinem letzten Interview auf dem Center Court, damit du klar damit kommst, dass das auch dann in Ordnung ist, wie er Wimbledon endgültig verlässt als Tennisspieler. Du naja, bist gut, doch vielleicht eine Pfeife, du.
Wenn es mit einem letzten Interview auf dem Center Court sein soll, dann müsste er es gewinnen, weil der Verlierer gibt da ja immer kein Interview mehr nach seinem letzten Spiel, weißt du?
Und deshalb bist du Deutschlands bester Sportkommentator.
Ach, herrlich.
Ich möchte noch eine Sache erwähnen, Schmizo, weg vom Tennis. Ja. Weil dadurch, dass wir letzte Woche ja sonntags vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel der deutschen Basketballer gegen Brasilien gesprochen haben, da habe ich fast eine Träne verdrückt, weil ich mich extrem an 2008 erinnert gefühlt habe, als sie mit Nowitzki in Athen damals die Olympia-Quali für Peking geschafft haben. Da war ich ja noch live vor Ort und habe das kommentiert. Und als ich die Bilder vor allem vom ich mag ja den Joe Vogtmann als Typ einfach gerne. Ich habe noch nie richtig Kontakt zu dem, aber wie der spielt und wie der sich so gibt und wie der sich äußert, finde ich großartig. Und als ich so gesehen habe, wie so ein Sorbet in sich zusammengefallen ist und fertig und fix und fertig war, das hat mich sehr an das Ding 2008 erinnert. Und ich muss echt sagen, also Gott sei Dank waren die Brasilianer auch deutlich schwächer als in den Spielen zuvor, aber das hängt ja auch immer mit dem Gegner zusammen. Aber diese deutsche Mannschaft, und erinnerst du dich noch dran, was ich gesagt habe, was ich glaube, was dieser Mannschaft gut tut?
Ja.
Teamgeist, also, eben, ich sag's jetzt genau, noch einmal, also, vielleicht auch doch nicht, ohne Dennis.
Nicht der Superstar, sondern acht Superstars, jeden Tag ein anderer.
So schaffen sie es auch ohne den Stellvertreter von Dennis, den Isaac Bonga, der sich Knöchel vertreten hatte, der konnte nicht spielen, nicht richtig. Und trotzdem schaffen sie es als Team. Und plötzlich kommt dann Mo Wagner, der auch eine schwierige NBA-Saison hinter sich hat, aber zerlegt die Brasilianer. Und dann kommt von dem Vogtmann das. Und der Benzing macht 13. Für den freut mich das auch unglaublich. Der spielt gefühlt seit 500 Jahren Basketball-Nationalmannschaft. Hat sich da jetzt auch seinen Traum erfüllt mit der Olympiateilnahme. Und da kann ich dir nur sagen, da gab es ja dann Gerüchte, ob denn wohl jetzt doch mit der Versicherungssumme für Schröder was gehen könnte, ob man den dann nicht doch für Tokio nominieren könnte. Das hat überhaupt nichts mit Dennis Schröder zu tun, aber wenn das gemacht würde, dass du einem von diesen 12 da, die das Olympia-Ticket erspielt haben, die Chance nimmst, dann in Tokio dabei zu sein, kannst du diese Mannschaft übrigens beerdigen. Dann ist sie, ist sie tot.
Ja.
Dann ist sie tot. Das darfst du nicht machen. Das
geht
ist schade
eigentlich nur,
für
wenn
Dennis
einer
Schröder,
sich verletzen sollte, oder?
Dann ja, sagen, gut, das ist was anderes.
Du bist der Nachrücker.
Aber jetzt bitte nicht auf den Gedanken kommen, ach ja, da kann sich ja mal einer verletzen.
Nein, oh ne? Gott, nein, ich bin voll bei dir. Nein, das ist auch so eine Kreide, das geht nicht. Man darf, wenn man so herausragend als Team funktioniert, darf keiner ein Platzhalter sein.
Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt ist ja Free Agency und Schröder ist ja, glaube ich, unrestricted Free Agent, da geht es um viel Geld und Verträge. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das regelbar wäre mit der Versicherungssumme, ob er wollen würde, so hat es für mich gewirkt. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, er hat die Mannschaft da vor Ort in Split die ganze Zeit unterstützt, er war immer da, also dafür mal Chapeau. Ja, aber das kannst du nicht machen. Du kannst keinem von diesen 12 da das Ticket wegnehmen. Das funktioniert nicht. Und ich wollte es nur ansprechen, weil mich das tierisch gefreut hat, aus alter Verbundenheit und Liebe zum Basketball, dass die Jungs das geschafft haben. Das freut mich sehr. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen werden wie damals in Peking mit Nowitzki. Jetzt wird Ja, wobei, kann man das jetzt so genießen wie die Jungs damals? Jetzt ist ja alles
nein, so. Ach, Buschi, nein, das wird andererseits.
Können sich auf den Sport konzentrieren jetzt. Jetzt werden die Olympiasieger. So. Nigeria schlägt die USA. Warum soll Deutschland das nicht auch können?
Kein Scheiß. Ich hab da mal mit einem deutschen Handballer drüber geredet und der meinte, oh ja, die Scheiße ist an Olympia, wenn du es gewinnen willst, dann musst du dich voll auf Sport konzentrieren. Aber da kommst du halt nur, wenn du Glück hast, 2-3 Mal im Leben, in der Regel nur einmal im Leben hin und willst das auch erleben. So, das ist so der Zwiespalt. Das wird dieses Jahr ausgeräumt sein.
Ja. Ja, haben wir noch was? Pass auf.
Ja.
Ich war komplett perplex. Der Tobias Reichmann, Handballnationalmannschaft. Kennst du Tobias Reichmann?
Unser Rechtsaußen, na klar. Ja. Der mit den Sprungfedern in den Füßen.
Der war hier bei Ninja Warrior Germany.
Nein! Ach ja, zum Tobi passt das auch total. Ja.
Also ich verrate jetzt nicht, der war sehr gut. Ich sag dir noch was, wir hatten auch in dieser regulären Staffel, Przybylko, den deutschen Europameister im Hochsprung von vor ein paar Jahren. Der war dabei. Wir hatten einen Nationalruderer, Nationalringer. Jetzt kommen die aus anderen Sportarten, Hochleistungssportler, Nationalkaderathleten.
Aber ins normale Ding.
Ins also ganz normale, weil die sagen
sich
ja,
einfach.
Die sagen hier, Ringelpitz mit anfassen, das wollen wir nicht. Wir wollen richtig mitmachen.
Und ich dachte, den Buschi wollen wir einmal aus der Nähe sehen, das ist der größte Sportkommentator unserer Zeit.
Nee, das hat sich ja seit letzter Woche Montag erledigt. Bisher habe ich ja immer gedacht, boah, das ist diese ganzen Sportjournalistenpreise, das ist was wert. Das hat sich ja am vergangenen Montag erledigt. Italia. Schmiso, du weißt, wie sehr ich dir das gönne. Du weißt
ja, das habe ich eben gehört.
Hey, hallo. Du weißt, dass ich mich tierisch für dich gefreut habe. Das weißt du ganz genau. Und jetzt sage ich noch eins, jetzt setze ich mich wieder in die Nesseln. Ich fand das übrigens unmöglich, ich habe mir das ja im Netz angeguckt. Ich hatte ja glücklicherweise Zeit hier in Köln und habe mir das angeguckt, weil ich gedacht habe, ich habe ja wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das gewinne. Ich kann es ja nicht jedes Jahr gewinnen. So, muss man ja auch mal so einordnen, wie es immer war. Ne? So, und ich habe nie so gerne, dann habe ich es ja doch unter die Top 3 von den Stimmen her geschafft. Und ich war noch nie so gerne Zweiter.
Du bist der Erstbeste nach mir, das ist auch
genau
ein Riesen.
Und das ist ein Gütesiegel. Also, dass ich das mal bekomme, hätte ich mir nicht erträumt. Aber pass auf, was ich ganz blöd fand, und zwar, weil ich weiß noch ganz genau, ich glaube, ich habe 2006.
Nee, glaub, 2006. Ungerade Zahlen immer.
Nee, 2007, genau. 2007 ja. Für die Basketball-WM 2006. Alles klar, so 2007 habe ich meinen ersten abgeräumt. Damals hieß das noch Herbert Award, jetzt heißt das Sportjournalist. Ja,
genau,
so,
nach Herbert Zimmermann, dem legendären EM.
Und ich weiß noch ganz genau, und deshalb freue ich mich so für dich. Ich weiß ganz genau, wie mich das gefreut hat, wie mich das berührt hat und dass ich das eben auch als besondere Ehre gesehen habe, dass es von den Sportlern kommt, dass es eine Würdigung von denjenigen ist, die beurteilen können, zumindest fachlich beurteilen können und eigentlich doch auch emotional, was man da macht. Dann kommen ja ganz schnell die Leute, die sagen, ja, denen darf das aber nicht gefallen, dann kriegst
aber Buschi,
du denen zu sehr
in den Arsch.
Ich will noch was anderes sagen, stopp, dann darfst du...
Das habe ich auch in meinen Post die ermöglichen uns überhaupt erst ihren Job mit ihren Höchstleistungen. Alter, natürlich sind wir deswegen heilfroh, wenn es denen gefällt.
So, pass auf. Also jedenfalls, daher weiß ich genau, dass das bei mir so war, wenn das der erste Preis ist, den man in diesem Geschäft bekommt, du bist ein junger Kerl und du lässt gestandene Namen, die da auf der Nominierungsliste waren, hinter dir und du wirst und kriegst da diesen Preis, das ist was ganz Großes. Und wenn ich dann eine Laudatio höre, ich sag das jetzt mal ganz offen und ehrlich, und es wird wieder ein Shitstorm hier geben, ist mir scheißegal, dann stellt sich eine ehemalige Boxerin dahin
das nicht.
Und trägt etwas vor, was durchaus Berechtigung hat. In einem komplett anderen Rahmen und Kontext. Sie soll nämlich den besten deutschen Sportkommentator gewählt von den Sportlerinnen und Sportlern präsentieren. Und sie redet ausschließlich über das, was rund um die Drittplatzierte, um Claudia Neumann passiert. Was schlimm ist und passiert in Social Media mit Shitstorms und ich weiß nicht was. Und sie prangert an, dass viel zu wenig Frauen im Sportjournalismus sind. Auch das hat seine Berechtigung, soll sie ansprechen. Aber nicht, wenn ein junger Kollege, der zum ersten Mal diesen Preis bekommt, eigentlich geehrt wird. Um den sollte es zumindest etwas in der Laudatio gehen. Aber was passiert? Es wird nur über Shitstorms, Männer und Frauen im Sportjournalismus gesprochen, bezogen auf die Dritte im Voting, Claudia Neumann. Und dann wird gesagt, Zweiter ist Frank Buschmann und gewonnen hat Florian Schmidt-Sommerfeld. Das wird der Sache nicht gerecht. Und dann müssen wir irgendwann mal über sowas sprechen dürfen. Das war eine sehr gute Intention, das war auch vom Inhalt wirklich vollkommen in Ordnung, aber komplett deplatziert. So, das musst du mal einmal raus. Da hast du mir leid getan, ehrlich. Aber du hast das gar nicht registriert, glaube ich.
Ach, ich war da, muss ich ehrlich sagen, in dem Moment war ich so angespannt, dass genau wie du sagst, das ist gar nicht so richtig, so wirklich ist das nicht. Weißt du, nur in einem Moment, die Annika Zimmermann vom ZDF saß vor mir und dann fängt so die Laudatio an und wir haben vorher gesagt, hier, ey, drücken uns die Daumen, dann dreht die sich irgendwann um und guckt mich so schulterzuckend an im Sinne von, ja, schade, ist wohl nichts geworden. So. Mhm.
Ja, weil man musste, als es dann losging, musste man denken, wow, das hat die Claudia Neumann gewonnen, die ja bei drei Erstplatzierten stand.
So war eigentlich der Schluss aus dieser Laudatio und das war, ja, aber ich sag dir, ich war da, hast du ja vielleicht auch in meiner Rede gemerkt, das war schon ein krasser Moment für mich so, da hatte ich, so dumm das klingt, aber einiges zu verdauen und deswegen, ich kann das total verstehen, was du sagst, aber ich in dem Moment ist das ehrlich gesagt einfach nur an mir.
Da war ich wie eine Löwin, da wollte ich auf mein Junges aufpassen und das hat mir nicht gefallen. Da hätte ich vor Ort zugebissen.
Oh Gott.
Wobei vor Ort hätte ich den Leuten erstmal erklärt, dass da ein Irrtum vorliegen muss, dass ich eigentlich gewonnen habe.
Hallo, ich bin Buschi, natürlich bin ich auf Platz 1. herrlich.
Habe ich eigentlich auch eine Plakette oder sowas gekriegt?
Eine Plakette?
Ja, so eine, habe ich keine, gibt es für die Zweit- und Drittplatzierten gar nichts?
Ach so, ja doch, stimmt, aber da hat mir niemand was in die Hand gedrückt. Hast du mir das nicht mitgebracht? Und dann habe ich auch nicht, aber das wird schon auf postalischem Weg, nehme ich mal an, schon.
Das hätte ich aber schon gedacht, ist doch Schmieso, ist alles gut.
Das wird schon bei dir in München, Anschrift Königsloge, Bayerischer Hof, Maximiliansstraße, wo auch immer du wohnst.
Lass ich mir jetzt immer über Lieferando die Sachen hier ins Hyatt kommen, das ist auch immer geil, dann kommen mir die
Fahrer von Lieferando. Ich Idiot, jetzt hätten wir beide das erste Mal, also ich habe es dann noch rechtzeitig, aber ich wollte jetzt wirklich, wenn ich gerade am Reden gewesen wäre, hätte ich gesagt, das wurde schon längst zu dir nach München in die Straße.
Ja, das wäre eine super Idee, aber das kann man übrigens rausschneiden.
Das ist mir wirklich fast passiert gerade.
Ja, du bist urlaubsreif. Ja, das bist du wirklich.
Naja. Aber ich sage dir, für mich war das, für mich war das wirklich... wirklich krass, weil wie du sagst, ich bin da einfach den Sportlern extrem dankbar, dass die warum auch immer in so großer Zahl dann doch mich, also wirklich, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ich da vor dir landen kann. Das meine ich genauso, wie ich sage. Das habe ich ja versucht, auch in meiner Rede so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Auch wenn ich mir angucke, wer das Ding schon gewonnen hat, aber dann auch, was ich an wie viele Nachrichten ich bekommen habe aus der Branche von vielen Kollegen, aber auch Social Media. Es war das erste Mal, dass das Social Media so voll war, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, keine Chance. Es ist so lieb und es tut mir so leid, aber ich kann den Leuten gar nicht allen zurückschreiben. Selbst wenn ich jedem nur Danke schreibe, was auch komisch kommt, keine Chance. Ich schaff's einfach nicht mehr. Und das war für mich extrem bewegend, dass da so viele Leute so viel Anteil dran genommen haben.
Ich hab's ja auch gesagt, genießt das. Wir machen das ja auch nicht alles öffentlich. Genießt das. Das ist was Besonderes, so ein erster Preis. Und wenn du nicht so weitermachst wie hier im Podcast, mag es ja auch mal eine Chance auf einen zweiten Preis geben. Wenn du natürlich weiter mit Anzahl von Spielern oder Torverhältnisregeln oder ich weiß nicht mehr Bescheid weiß, dann wird es natürlich schwierig, perspektivisch. Zum Anfang noch kurz, damit das auch hier nicht wieder irgendeiner falsch versteht, wenn ich den Schmied so ein bisschen hochnehme. Natürlich profitieren wir, die wir Fußball plus andere Sportarten machen. Davon, dass die anderen Sportler oft treuere Anhänger auch der Fernsehübertragungen sind. Und dann eher mal sagen, das war bei mir, das wollte ich sagen, damit es bloß wieder keiner falsch versteht. Ich habe auch immer davon profitiert, dass ich die großen Basketballturniere zum Beispiel gemacht habe und dass die Basketball-Community, also die Basketball-Bundesligaspieler sicherlich dann auch häufiger für mich abgestimmt haben. Du wirst sicherlich viel aus dem Handballbereich bekommen haben, denn beste Sportsendung ist die Sky-Übertragung der Handball-Bundesliga geworden. Bester Sport Sportexperte, da lachen ja die Hühner, Stefan Kretschmer. Ja,
völlig zu Recht. Und endlich, ey, der war ja so oft.
War der es noch
Kretsche
nie?
Ist ja herausragend. Der Kretsche war doch jetzt, ich weiß nicht, ob das immer, aber gefühlt dreimal am Stück, was jetzt echt schon, da es ja nur zweijährlich ist, lang ist. Der war immer hinter Oliver Kahn.
Wann habe ich denn, 2019? War ich da nicht mit... War der dann nur Zweiter, Kretsche?
Also der Kretsche war auf 2019 auf jeden Fall. Als du das letzte Mal gewonnen hast, weiß ich auf jeden Fall, da war er Zweiter und Kahn Erster. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2017 genauso war. Davor weiß ich es nicht mehr, aber die zwei Male war es so.
Okay, das war Teil 1 der Beweihräucherung des aufgehenden Sterns am Kommentatorenhimmel. Teil 2, wie waren so die Reaktionen auf 99? Ein Nährer schlägt sie alle. Wie waren die Reaktionen?
Ja, hat mich auch sehr gefreut, weil die waren, die waren teilweise sehr überschwänglich positiv. Und ich finde wirklich, die Show, die kann man sich total gut angucken. Ich habe auch echt viel gelacht über Momente. Ich kannte ja das meiste schon. Trotzdem wirkt es dann über den Fernseher nochmal anders, als die sich da die Eisblöcke am Körper, der eine steckt den sich ernsthaft in die Hose und danach reibt er ihn sich ins Gesicht. So. Aber ich war überrascht, wie dass wirklich einige geschrieben haben, ihr sensationell, endlich mal wieder was richtig Geiles im Fernsehen, worauf ich mich freuen kann. Da hätte ich gedacht, okay, also für mich, da gibt's für mich nur ein ganz paar Sendungen. Du weißt, ich bin ewiger Schlag den Rabjünger. Das war eine Sendung, wo ich auch gesagt habe, Alter, danke, dass es sowas gibt. Die allermeisten Sendungen, also Ninja Warrior, gucke ich seit Jahren dir mit Begeisterung zu. Aber wenn wir uns nicht kennen würden, würde ich jetzt nicht dir schreiben, Alter, was für eine geile Sendung. Die liebe ich so sehr. Also da braucht es bei mir schon sehr viel. Und das hat mich extrem positiv überrascht, dass schon einige geschrieben haben, was für eine geile Sendung. Wir saßen lachend auf der Couch und haben es echt gefeiert. So, das war echt cool.
Ja, und ich meine, die Währung ist am Ende immer die Quote im Fernsehen. Das sagt nichts über die Qualität einer Sendung aus. Aber ja, ich weiß nicht, 1,4 Millionen.
Genau.
11,7%. Ja. Wir können jetzt unsere Lauscher nicht so viel mit anfangen, aber das ist, ich muss das jetzt einmal sagen, Schmieso, sei mir nicht böse, für Sat.1 ist das richtig gut am Freitagabend.
Ja, muss man ja einordnen. Ne?
Muss man einordnen.
Also ist ja so, für RTL, wenn sie ein Länderspiel übertragen würden, wäre es eine Katastrophe. Für, keine Ahnung, ZDF Neo wäre es die beste Quote aller Zeiten. So, und Sat.1 ist da halt da in der Mitte.
Ja, aber das ist ja, pass auf, und eigentlich ist es ein Kompliment, was ich sage, weil die doktern und suchen und machen und tun in diesen schwierigen Zeitfenstern, in diesen Slots, wie man sagt, Primetime 2015, Freitagabend. Und wenn du dann da als Sat.1-Programm 11,7% in der Zielgruppe machst, dann ist das deutlich über Senderschnitt. Und das ist das, was am Ende wichtig ist, wenn ihr da auch eine zweite Geschichte raus machen wollt. Und auch da überraschenderweise, selbst wenn ihr jetzt irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ihr irgendwann mal gegen uns mit Top Dogs lauft oder so, selbst da würde ich jetzt auch nicht hier die große Konkurrenz ausrufen. Also da bin ich ganz tiefenentspannt.
Das ist lieb. Also,
gegen Ninja Warrior würde ich euch nicht raten zu senden.
Ja, also das ist jetzt zum
Glück noch ein bisschen unschön hin. Ausgehen.
Ihr seid die Könige da auf dem Unterhaltungsthron. Das will euch doch auch gar keiner nehmen.
Der König auf dem Thron für eine Woche Minimum heißt Florian Schmidt-Sommerfeld. Montag noch im Champs-Élysées.
Auf der Champs-Élysées.
Grand-Élysées in Hamburg.
Grand-Élysées.
Freitag, Sat.1 abgeräumt. Die Frage ist, was kommt jetzt noch? Muss ich mir Sorgen machen? Urlaub also, jetzt irgendwie im goldenen Käfig?
Urlaub,
oder wie ist
nein,
das?
Einfach nur auf Malle, auf einer Finca. Da freue ich mich brutal drauf. Und mir hat in der Tat jemand geschrieben, ob ich noch so ein bisschen über die Sendung erzählen kann, wie das quasi hinter den Kulissen so war.
Nur nicht zu viel, und ich muss gleich ins Bett, aber mach ein bisschen.
Genau, deswegen, ich will es jetzt auch nicht aushören, aber war es wirklich, glaube ich, im Fernsehen so ein paar Sachen, die nicht so leicht zu, also was wir, glaube ich, gut geschafft haben zu transportieren, ist, dass wirklich diese Kandidaten, das war so geil, die haben sich so schnell, ich denke, das ist auch so ein Corona-Effekt, weil man halt in der Regel ewig nicht in so großen Gruppen zusammenkommen konnte, aber diese Kandidaten, die haben sich das gegenseitig so gegönnt und abgefeiert und das war einfach geil, wie schnell sich ein Zusammenhalt mindestens kleinerer Grüppchen, aber auch dieser großen Gruppe insgesamt gebildet hat. Das ist, glaube ich, auch im TV echt geil rübergekommen. Für manche fast schon skurril. Wieso bejubeln die sich? Sind doch alles Kontrahenten. So haben die das nicht gesehen.
Das ist
aber
kein
seid
Mensch
euch
heute
sicher?
Mehr gewohnt, dass man freundlich miteinander umgeht.
So gefühlt, ne? Und die waren echt so. Und das fand ich ultra geil. Jeder wurde da mit einem riesen Applaus. Manche haben dann, manchen sind die Tränen gekommen, weil die so gerührt waren. Also das fand ich extrem geil. Und was man gar nicht so transportieren kann, da müsste man live jedes Spiel in voller Länge zeigen, was unmöglich wäre, weil teilweise haben die Spiele eine Stunde gedauert. Und so, dass manchmal ist es nicht so ganz zu vermitteln, was für ein Drama da entstanden ist, weil ich will da jetzt kein einzelnes Beispiel nennen, aber Leute haben zum Beispiel ihr Spielgerät kaputt gemacht und mussten wieder ganz von vorne anfangen und haben sich dann gerade noch ins Ziel gerettet. Da haben sich Dramen zwischen Familien abgespielt. Also diese eine Szene war ja in der Sendung drin, wo die Mutter die Tochter rettet, weil die am Ende zu zweit den Verlierer ausspielen und solche Sachen. Und das, so dieses Zugespitzte. Das kommt, glaube ich, noch besser rüber, wenn wir jetzt dann immer weniger Kandidaten werden, man die auch so ein bisschen kennen, noch mehr kennenlernt, vielleicht wie die ticken und sich dann auch einfach irgendwann geht auch der Ehrgeiz los, dass man diese Kohle gewinnen will, logischerweise. Mhm. Das war spannend zu beobachten und sonst, es gab ja jetzt auch einen großen, habe ich nur gelesen, ich habe nur Zitate daraus gelesen, aber die Bild hat sich ja einen Kandidaten geschnappt und da so eine Art Enthüllungsinterview gemacht. Es ist mal Blut geflossen, das war zum Beispiel beim Zwiebelnschneiden, das war aber auch, das war ekelhaft und deutlich zu sehen, aber es war nun mal leider so. Und was spannend war, es war auch eine psychologische Betreuung vor Ort, weil das wirklich, also das braucht man einfach, wenn du alleine irgendwo bist und dich da in so einen Druck reinsteigerst, das haben die einfach gebraucht. Das ist aber was bei einer Fernsehsendung mit vielen Teilnehmern völlig normal ist. Also das sind so Sachen, mein Gott, für mich war das einfach eine brutal geile Erfahrung. Die Kandidaten haben Spaß gemacht, mir hat das Zusammenspiel mit Johanna Spaß gemacht und ich meine, ganz ehrlich, ich habe halt das gemacht, das ist sicher noch verbesserungswürdig, das weiß ich für mich selber jetzt schon. Ich bin es halt noch nicht gewohnt, für geschnittene Sendungen zu kommentieren. Ne? Ich bin halt gewohnt, dass ich ein Live-Spiel, was auch so ins Fernsehen geht, kommentiere. Da muss man halt ab und an mal noch pointierter sein, weil nur ein pointierter Satz vielleicht aus der ganzen Kommentation des Spiels dann überhaupt in der Sendung landet.
Ja, da werde ich dir in Zukunft dann, wenn das wirklich weitergeht auf der Sparte Kommentar, werde ich dir dann auch ein bisschen zur Seite stehen, denn
da bitte ich drum.
Das kann ich direkt schon mal sagen. Bleib dabei, nicht auf Schnitt und Nachvertonung und sonst was zu kommentieren. Wenn du eine gute Redaktion, einen guten Schnitt hast, dann bekommen die das so hin. Lass dir das bloß nie nehmen, diese live-ige Art, das ist tatsächlich so, und nicht auf Schnitt kommentiert. Aber ich glaube, das hat tatsächlich im Lauschangriff nichts zu suchen. Das machen wir mal an anderer Stelle. Ja. Robert Team Mobiles gibt schon genug, die pointiert auf irgendwelche Sachen kommentieren oder moderieren. Das wollen wir mal mit dem besten Sportreporter Deutschlands nicht machen. Den lassen wir mal Reporter sein und nicht Robert Team Mobile. Liebe Grüße an Sat.1 an dieser Stelle. Ja, jetzt habt ihr die Scheiße, ohne mich unter Vertrag zu haben, durch Spieso.
Nächsten Freitag geht's übrigens weiter. Wieder 20.15 Uhr in Sat.1, ja. 99. Ja. Einer schlägt sie alle.
Gut, so. Und ansonsten ist Urlaub. Gut,
ja.
Für dich.
Morgen geht's auf die Insel.
Gut, für mich heißt es noch eine Woche durchplockern. Morgen ist Promi-Special, unter anderem mit dem Skispringer-Duell. Hannawald gegen Schmidt. Und ein paar ganz skurrile Figuren sind da, glaube ich, dabei. Das könnte ein Desaster geben. Eventuell verlasse ich die Show auch mittendrin. Da sind, ich glaube, das Promi-Special von Ninja Warrior wird sehr speziell in diesem Jahr. Aber das läuft erst
aber Moment,
im Winter.
Aber Moment, war Tobi Reichmann nicht beim Promi-Special?
Nein, diese Leute, diese Top-Sportler kommen und wollen sich mit den besten Ninjas messen. Und vielleicht schon mal ein kleiner Cliffhanger, was ich in den letzten Tagen hier ab dem Halbfinale bei Ninja Warrior Germany abgespielt hat, hat der Ninja-Sport weltweit noch nicht gesehen, was für Dramen sich hier abgespielt haben. Das war ein Cliffhanger für irgendwann im Oktober.
Ja, der ist lange. Den holen wir dann nochmal ein. Wisst ihr alle noch? Die Folge nach dem EM-Finale. Buschi hat doch damals...
Nein.
Ach, und danach ich glaube, damit dann, machen wir den Deckel drauf.
Genau, danach habe ich dann auch frei. Dann geht's auch endlich in Urlaub. Ich brauche
Pause. Ja, das hast du dir verdient, Leco mio. Ja.
Gut, dann... nächste Woche sind wir nicht da. Erst am 26. wieder, ne?
Genau, wir kommen nochmal am 26.12., genau, weil nächste Woche, da hast du dir mal redlich deinen Urlaub verdient und ich bin sogar endlich mal im Urlaub und genau, da setzen wir einmal aus, in 2 Wochen sind wir wieder da.
Okay.
Tschüss. Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals. War das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
Hallo, wir sind Raimund Brichter und Etienne Bell von NTV.
Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt.
Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in 10 Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst.
Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei AudioNow und ntv.de.
Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
AudioNow.